Willkommen bei Erde und Umwelt, dem Podcast der Helmholtz Erdsystemforschung. Am Institut für Meteorologie und Klimaforschung des Karlsruher Instituts für Technologie gibt es die Forschungsgruppe Regionales Klima- und Wettergefahren. In dieser Gruppe arbeitet Ferdinand Briegel, der ist Umweltmeteorologe, beschäftigt sich mit Hitzebelastung in Städten und sein Werkzeug sind KI-Modelle. Hallo Ferdinand.
Guten Tag.
Lass mal im Urschleim anfangen. Was ist eigentlich künstliche Intelligenz? Ich benutze das, ne? Ich so als Suchmaschine und so, aber das ist das nicht, oder?
Nein. Also ich denke, künstliche Intelligenz kann sehr weit unterteilt werden. Im Endeffekt, so wie wir künstliche Intelligenz nutzen, ist das ein statistisches Modell. Es gibt ja so Large Language Models, das heißt sowas wie ChatGPT, Claude und so weiter. Sowas nutzen wir nicht. Was wir nutzen ist, dass wir im Endeffekt weder Text oder Sonstiges vorhersagen, sondern wir machen ganz normale Vorhersagen von Temperaturen und haben da verschiedene Input-Features, das heißt, im Endeffekt wir arbeiten ja in Städten und tun die Hitzebelastung in Städten bestimmen. Und das bedeutet, wir haben ein städtisches 3D-Modell, im Endeffekt ein urbanen Zwilling der Stadt, wo alle Gebäude auf einen Meter genau sind, die ganze Vegetation, Landbedeckung und so weiter und so fort. Und all das können wir in das KI-Modell reingeben und dann gibt es uns eben sehr kleinskalig auf der Metaebene die eigentliche Hitzebelastung raus.
Wenn du sagst, wir haben die Vegetation in der Stadt, kennt ihr jeden einzelnen Baum?
Jein. Letztlich ist das relativ schwierig, jeden einzelnen Baum zu bestimmen, weil wir arbeiten mit Fernerkundungsdaten, also luftgestützt, das heißt Befliegungsdaten, LIDAR-Daten, das heißt, das sind Laserscan-Daten, wo ein Flugzeug über die Stadt fliegt, Laserstrahlen nach unten schickt und je nachdem, wo und wie sie reflektiert werden, kann man eben gucken, wie hoch was ist und kriegt ein sehr detailliertes.
Okay, da steht ein Baum, da steht ein Haus. So.
Genau, und kriegt okay. Die exakte Höhe. Mhm. Und das ist eben sehr wichtig für uns für den Schattenwurf, dass wir die Baumkrone richtig abdecken. Mhm. Aber ob jetzt unter dieser Baumkrone zwei Bäume stehen oder einer, ist nicht so einfach zu bestimmen. Es gibt natürlich bei verschiedenen Städten Baumkataster, die umfassen aber nur öffentliche Bäume, also im öffentlichen Raum. Private Bäume sind da nicht drin. Das heißt, wir müssen eigentlich auf Fernerkundungsdaten, unsere Daten sind auf Fernerkundungsdaten gestützt. Und deswegen haben wir da nicht immer jetzt die Information, ist das jetzt ein einzelner Baum oder sind das drei Bäume, die eben eng beieinander stehen. Ist dann aber auch gar nicht so wichtig, ob das drei
das
Bäume
jetzt die Frage
oder einer
gewesen.
Ist.
Genau.
Weil ist das, kommt's da Schatten drauf tun an? Sie gleich in dem Moment.
Mhm. Sind das eigene Flugzeuge, die ihr da fliegen lasst? Oder habt ihr einfach irgendwelche Dingsi unter Verkehrsflugzeugen, die den ganzen Tag die Erde abscannen? Wäre ja eigentlich perfekt, ne?
Ja. Wir nutzen vorhandene Daten. Das heißt, im Endeffekt, für jede deutsche Großstadt hat diese Daten. Die Städte nehmen die Daten auch nicht selbst auf, sondern die schreiben das aus und dann kommen Dienstleister und führen das durch. Also vermute ich. Und genau, das heißt, wir können diese Daten einfach nutzen. Die Daten sind in der Regel auch immer für Forschungszwecke frei zugänglich.
Wie macht eure KI diese Prognosen, also die Temperaturprognosen? Also ich schütte da ganz viele Daten rein. Also welche Art Daten schütte ich da rein? Einfach nur Temperaturen, Ist-Temperaturen?
Ja, also zum einen, also die KI-Modelle kriegen zwei verschiedene Inputs. Einmal räumliche Inputs, das heißt eben diese digitale Zwilling der Stadt. Und dann noch einen meteorologischen Input. Quasi, wie ist die Lufttemperatur, die Strahlung, also scheint die Sonne und so weiter. Luftdruck, Niederschlag, all das fließt da mit ein. Windgeschwindigkeiten quasi global. Das heißt, für eine gewisse Nachbarschaft in der Stadt ist die dann gleich, dieser Wert. Mhm. Das variiert dann auf mehreren hundert Metern. Und das wird dann eben von mehreren hundert Metern auf einen Meter runterskaliert.
Aber ihr löst einen Meter auf?
Genau. Das ist das Nächste, aber da muss ich jetzt, bevor wir da eigentlich tiefer reingehen, muss ich zuerst mal klarstellen, was genau wir berechnen.
Ja.
Wir berechnen die gefühlte Temperatur und die Wärmebelastung von Menschen. Und die ist nicht nur abhängig von der Lufttemperatur, sondern natürlich auch von der Luftfeuchte. Ich denke, das ist kennt jeder.
Windchill-Faktor ist so. Ne?
Genau, wenn es schwül ist, erscheint es uns deutlich unangenehmer, auch bei der gleichen Lufttemperatur. Dann natürlich der Wind. Windchill-Faktor, wie du gerade gesagt hast. Das heißt, wir müssen auch den Wind auflösen in den Straßenschluchten, unter den Bäumen, vor, hinter Häusern und so weiter. Und dann natürlich noch die Strahlung. Und da müssen wir eben Schattenwurf dreidimensional auflösen, weil es macht einen großen Unterschied, ob ich in der Sonne oder im Schatten stehe, mittags um 12 im Juni. Und deshalb müssen wir das so explizit hoch auflösen, vor allem den Schattenwurf und auch den Wind. Und da die Lufttemperatur aber nicht auf wenigen Metern variiert, rechnen wir das alles auf verschiedenen Skalen. Das heißt, wir rechnen auf so einer Nachbarschaftsskala, also von mehreren hundert Metern, rechnen wir Lufttemperatur und Luftfeuchte. Und da fließt dann natürlich auch Informationen mit ein, okay, wie viel Bebauung haben wir da drin, wie viel Vegetation. Das heißt, da berechnen wir so diesen Urban Heat Island Effekt. Mhm. Und dann haben wir noch hochauflösende Modelle, die eben den Strahlungsterm berechnen, Verschattung und so weiter und den Wind. Das machen wir auf einen Meter. Und wenn wir diese vier Größen, dann Lufttemperatur, Luftfeuchte, die Strahlung sowie den Wind haben, daraus können wir dann die gefühlte Temperatur berechnen. Und die gefühlte Temperatur ist eine andere wie die Lufttemperatur.
Wer genau fühlt diese Temperatur eigentlich? Weil ich vermute mal, ich bin, weiß ich nicht, 20 Kilo schwerer als du. Ich fühle doch wahrscheinlich eine ganz andere Temperatur als du, oder? Gibt's
ja
den Standardmenschen?
Das
also so den Crash-Test-Dummy der Meteorologie?
Genau, es gibt den Test-Dummy der Meteorologie. Aber was du ansprichst, ist ein Problem tatsächlich. Das ist auch sehr bekannt und es wird auch dran gearbeitet, weil das Wärmeempfinden eines Menschen ist ja nicht nur die Äußerlichkeit, sondern auch, es hat auch persönliche Faktoren. Das heißt,
habe ich einen Kaffee getrunken oder nicht? Ja.
Genau, Alter spielt eine große Rolle. Dann Bekleidung spielt eine große Rolle. Das hört sich so trivial an, aber es ist, Menschen kleiden sich sehr unterschiedlich. Dann spielt gewisse, wenn man Vorerkrankungen hat und so weiter, spielt eine Rolle. Das heißt also, wie sensibel reagiert man auf Hitze und dann vor allem auch Akklimatisierung. Und das unterscheidet sich sehr stark. Also ein Mensch aus Skandinavien empfindet deutlich schneller Hitzestress wie ein Mensch aus Südeuropa. Und auch wir in Deutschland ist es so, dass die ersten heißen Tage, da empfinden wir Hitze häufig als deutlich belastender wie dann später im August. Ja. Also jetzt war gerade eine Hitzewelle im Mai. Die ersten heißen Tage mit 30 Grad empfinden wir als sehr heiß.
Ja.
Und dann später im August, wenn wir mal in Anführungszeichen nur 30 Grad haben, also ich wohne in Freiburg, Karlsruhe, Rheingraben, da haben wir häufiger solche Temperaturen, dann ist das sogar ganz angenehm. Das heißt, auch wir Menschen passen uns an. Und das alles, das heißt, die persönlichen physiologischen Faktoren in einen Indiz zu gießen, in eine Temperatur, ist sehr schwierig. Und ja, deswegen wird quasi auf einen Standardmenschen gesetzt, um dann eine Temperatur zu berechnen. Und diese Temperatur, die gefühlte Temperatur, kann man dann einteilen in verschiedene Stressklassen. Das heißt, oberhalb dieser Temperatur haben wir einen moderaten Hitzestress. Das heißt, das ist dann oberhalb von 26 Grad, zum Beispiel bei einem der Indizes. Oberhalb von 32 Grad haben wir starke Hitzebelastung.
Mhm.
Aber das sind, wie gesagt, das ist, man könnte vielleicht sagen, das ist gültig für die Gesellschaft, aber nicht für das Individuum.
Ich habe die ganze Zeit, als du sagst, lösen wir das bis auf einen Meter runter auf. Ich habe die ganze Zeit, sagt mein Gehirn, die können mir sagen, ob ich 10 Meter weitergehen soll, wenn es mir schlecht geht. Könnt ihr das? So rein theoretisch?
Ja, klar, wir lösen das auf einen Meter auf. Jetzt machen wir das, aber man muss natürlich auch sagen, wir machen ein Stück weit auch Grundlagenforschung. Das heißt, wir gucken, funktionieren diese Methoden, die wir anwenden, basierend auf künstlicher Intelligenz und so weiter, funktionieren die überhaupt? Funktionieren die nur dort in einer Stadt, wo wir das Modell trainiert haben? Ist es auch übertragbar auf andere Städte? Das heißt, wir machen bisher noch keinerlei Vorhersagen für jetzt.
Ach schade, also keine fancy Karten, wo ich dann gucken kann, wo ich lieber ein Bier trinken gehen sollte.
Genau, und letztlich ist es ja auch, stellt sich auch die Frage, brauchen wir eine Vorhersage auf einen Meter? Oder langt es, dass wir Vorhersagen machen für Stadtteile? Weil, wie gesagt, diese mikroskalige Empfindung von Wärme und von Hitze, die ist ja gerade tagsüber vor allem vom Schatten beeinflusst. Das heißt, offene Flächen sind immer deutlich, also nicht beschattete Flächen sind deutlich heißer tagsüber wie beschattete Flächen. Und dann ist es auch in der Stadt egal, ob der Schatten von einem Baum oder von einem Gebäude kommt. Aber jetzt Anfang, Mitte Juni bei über 30 Grad mittags um eins, ich sitze im Schatten. Also ich glaube, das ist auch ein Stück weit logisch und Menschen passen sich auch langsam an in Deutschland. Also ich glaube, vor 10, 15 Jahren ist man auch noch in der Mittagshitze eher mal Sport machen gegangen, joggen gegangen. Und das sind auch Dinge, wo man mittlerweile sagt, sollte man vielleicht lassen, ist nicht für den Hobbysportler unbedingt so gesund.
Du sagtest, die Stadt, auf die ihr das Modell trainiert habt, auf welche Stadt habt ihr es trainiert?
Also im ersten Schritt haben wir das für Freiburg trainiert. Das hat verschiedene Gründe. Zum einen ist Freiburg eine der wärmsten Städte Deutschlands. Aber hier gab es auch ein sehr gutes Sensornetzwerk mit sehr vielen Stationen, wo wir eben...
Die Daten waren gut.
Genau, die Daten waren gut, dass wir das Modell ausgiebig testen konnten. Weil, wie gesagt, wir brauchen ja zum Testen des Modells brauchen wir nicht nur Lufttemperatur und Feuchte, sondern wir brauchen ja auch die Strahlung, wir brauchen und den Wind. Und das ist gar nicht so einfach, jetzt mit einem Sensornetzwerk ausgiebig zu messen in der Stadt. Und das war eben auch in Kooperation mit der Universität Freiburg, die dieses Messnetz aufgebaut haben.
Warum hat Freiburg so gute Daten?
Also im Endeffekt war das in einem EU-finanzierten Projekt, wo es eben auch darum ging, den Zusammenhang zwischen Atmosphäre, Wetter und Städten genauer zu untersuchen. Und da wurde eigentlich in großen Städten vor allem gearbeitet, in Berlin und Paris, weil einfach da der Effekt der Stadt auf das Wetter und auf die Atmosphäre deutlich größer ist als in Freiburg. Aber in Freiburg wurde eben dieses biometeorologische Messnetz aufgebaut, um eben Hitzeempfinden auch mal mit einem Stationsnetzwerk zu messen. Und diese Daten konnten wir dann eben verwenden zur Validierung unserer KI-Modelle.
Und ist es übertragbar?
Jein. Also letztlich ist es so, dass wenn wir uns Freiburg anschauen, ein KI-Modell ist im Endeffekt ein statistisches Modell, was interpolieren kann, aber extrapolieren ist schwierig. Das heißt, wenn ich aus meinem vorhandenen Trainingsraum rausgehe, muss ich das alles mit sehr großer Vorsicht genießen. Und wenn ich jetzt schaue in Freiburg, die städtische Bebauung, letztlich ist es so, dass das Münster, der Kirchturm, das höchste Gebäude ist.
Und ich glaube, Freiburg hat auch keine Großsiedlungen oder sowas, ne?
Genau, und oder es gibt so ein paar, aber ja, das Münster ist das höchste Gebäude. Das heißt, wenn ich damit dann mit dieser typischen Stadtstruktur Freiburgs nach Karlsruhe gehe, funktioniert das ganz gut. Wenn ich nach Frankfurt gehe, wird es schon schwierig. Paris, London, New York, Hongkong wird dann sehr problematisch, weil einfach das KI-Modell diese Bebauungsformen noch nicht gesehen hat. Und dann, wenn es gut gelernt hat, schon verallgemeinern kann, dann kann das natürlich da auch relativ plausible Werte rausgeben. Aber wie gesagt, man extrapoliert in einen unbekannten Raum. Deswegen sollte man da dann vorsichtig sein. Das ist auch der Grund, warum wir das Modell momentan nachtrainieren auf verschiedenen Städten. Das heißt, um möglichst viele verschiedene und diverse Stadtstrukturen drin zu haben. Das heißt, nicht nur diese typische Bebauung, wie wir sie jetzt in Freiburg und Karlsruhe haben, sondern auch wirklich Finanzdistrikte, wie wir es in Paris haben oder auch mit großen Flüssen in der Stadt, großen Wasserflächen in der Stadt, dichtere Bebauungen, wie wir sie noch haben. Also in Freiburg, also die Innenstadt von Freiburg ist zwar relativ dicht bebaut, aber da geht es natürlich noch dichter. Und jetzt trainieren wir das alles gerade nach, um dann ein wirklich allgemeingültiges Modell zu haben, wo wir, dass wir guten Gewissens in ganz Deutschland und auch Mitteleuropa bzw. Europa anwenden können.
Wie sieht das aus, dieses Nachtrainieren? Also es gibt ja, also ich sitze in Berlin und es gibt hier ja auch Zustände wie in Freiburg, also innerstädtische Grünflächen, das ist alles, aber hier gibt es halt auch Hochhaussiedlungen. Pflegt ihr dann nur die Daten der Berliner Hochhaussiedlung ein und sagt so, jetzt spiel mal damit rum oder müsst ihr komplett Berlin nochmal neu verdaten?
Nee, wir müssen in dem Beispiel ja nicht Berlin komplett neu machen, sondern wir suchen uns quasi möglichst intelligent, also wir versuchen möglichst diverse Stadtstrukturen mit einem möglichst kleinen Datenpool abzubilden. Das heißt, wir müssen irgendwie einen Trade-off finden zwischen der Größe der Daten, die wir prozessieren müssen, gleichzeitig aber, dass wir möglichst alle Strukturen berücksichtigen. Das heißt, das ist so, wir versuchen sehr so einfach intelligent zu samplen, also zu schauen, wo haben wir möglichst eine gute Abdeckung von allen Stadtstrukturen, um die dann fürs Training zu verwenden. Und da muss ich dann jetzt auch hinzufügen, also was wir im Endeffekt machen, die Basis von unser KI-Modell ist im Endeffekt ein Emulator von einem physikalischen numerischen Modell. Das bedeutet, unser KI-Modell bildet im Endeffekt ein numerisch-physikalisches Modell ab. Wir nutzen das numerisch-physikalische Modell und machen damit ganz...
Du redest mit einem Geisteswissenschaftler. Was für ein numerisch-physikalisches Modell? Was stelle ich mir darunter vor?
Im Endeffekt ist das einfach wie ein Wettermodell für die Stadt auf 1 Meter Auflösung. Und das basiert auf Physik. Das heißt, da geben wir auch dreidimensional die Stadt rein. Und dann wird da drin geguckt, wo wird wie Strahlung reflektiert, wo wird Strahlung absorbiert. Das heißt, wir haben dann ein sehr komplexes physikalisches Modell, das uns die gleichen Ergebnisse geben kann, aber eben sehr, sehr viel länger braucht zum Rechnen. Das heißt, die Stadtklimamodelle, die gibt es, um die Hitzebelastung auf 1 Meter zu rechnen, aber die sind eben sehr rechenaufwendig. Und das limitiert sie in der Anwendung. Das heißt, so ein physikalisches Stadtklimamodell kann ich dann für eine Nachbarschaft, das heißt so für wenige 100 auf 100 Meter nutzen und dann damit rechne ich dann einen Tag. Und dann kann ich sagen, okay, hier ist die Hitzebelastung an dem Tag so und so hoch. Wenn wir ein KI-Modell
ändert sich der Taupunkt um 1 Grad, ist das alles wieder hinfällig, ne?
Ja, nicht direkt hinfällig, aber genau, es ist trotzdem schwierig. Also man betrachtet immer nur so einzelne Tage und macht mir so eine qualitative Analyse. Okay, jetzt haben wir einen heißen Tag heute, einen heißen Tag in 30 Jahren. Wie ist der Unterschied? Und wenn wir das KI-Modell eben auf diesen numerischen bzw. physikalischen Modellen trainieren, das heißt, wir nutzen die Ausgaben der, die Simulationen der physikalischen Modelle und trainieren darauf eine KI. Und wenn wir sagen, okay, jetzt haben wir einen Punkt erreicht, wo wir zufrieden sind mit der Genauigkeit der KI, dann können wir die ja anwenden und wir sind da also wirklich Faktor 100 schneller. Im Endeffekt so, dass wir nicht mehr nur noch einzelne Tage rechnen, sondern wir können ganze Klimaprojektionen runterrechnen. Das haben wir auch in der Studie für Freiburg gemacht. Da haben wir wirklich verschiedenste Klimamodelle über 30 Jahre laufen lassen für die Stadt Freiburg und haben geguckt, wie verändert sich das zukünftige Klima im Mittel. Und das heißt, wir vergleichen nicht einzelne Tage, sondern wir können wirklich sagen, okay, im Mittel verändert sich so und so mit so einer großen Wahrscheinlichkeit.
Wie treffsicher seid ihr da?
Wir sind erstaunlich treffsicher. Also wir waren selbst überrascht, wie gut die KI-Modelle funktionieren. Also wenn wir jetzt auf die Strahlung schauen, da haben wir einen Fehler von unter 1 Grad Celsius. Und verglichen mit Messdaten sind wir ähnlich gut wie die numerisch-physikalischen Modelle. Das heißt, wir lernen es zwar nicht perfekt von den physikalischen Modellen, aber das, was wir nicht perfekt lernen, ist manchmal vielleicht trotzdem gegenüber Messdaten nicht komplett falsch. Das heißt, eigentlich haben wir, wenn man es mit Messdaten vergleicht, eine vergleichbare Genauigkeit.
Naja, man baut Häuser ja auch mit 5% Murks am Bau, von daher...
Ja, letztlich ist uns so aufgefallen, dass wenn wir die physikalischen Modelle mit Messdaten vergleichen, ist der Fehler etwa gleich groß wie bei den KI-Modellen. Und der ist aber viel größer wie zwischen dem KI-Modell und dem physikalischen Modell. Das heißt, wenn wir besser werden wollen mit unserem KI-Modell, müssen wir erstmal die physikalischen Modelle verbessern. Also das heißt, die KI kann das
Problem
schon.
Problem anderer Leute.
Genau, Problem anderer Leute, ja.
Wer programmiert euch diese KI eigentlich? Habt ihr da eine eigene Abteilung für oder macht ihr das so nebenbei, weil man im Studium ja auch ein bisschen Kobol lernt?
Ja, das machen wir tatsächlich selbst. In dem Projekt, wo der erste quasi Entwurf entstanden ist des Modells, also die erste Version, das war mit einem... Das war in einem sehr interdisziplinären Projekt. Das hieß Intelligence for Cities und da kamen auch Informatiker mit Naturwissenschaftlern, mit Geografen zusammen und da wurde quasi explorativ geschaut, inwieweit KI nutzen kann, um Städte besser an den Klimawandel anzupassen. Und letztlich hatten wir da das Glück, dass dass wir da auch Informatiker mit an Bord hatten. Das war aber, ist jetzt auch schon länger her und jetzt machen wir das eigentlich vollständig selbst.
Du sagtest vorhin, wenn ihr eure KI-gestützten Modelle besser wollt, müssen erstmal die Physiker ihre Modelle besser kriegen. Machen die das?
Ja.
Ja, es hätte sein können, dass sie sagen, ja, pff, euer Problem.
Nee, da wird auch sehr viel Forschung zu betrieben. Letztlich ist es so, dass man natürlich, also ein Modell kann ja immer nur einen Teil dessen ab der Wirklichkeit abbilden. Und gerade wenn es ums Stadtklima geht, wollen gewisse Modelle gar nicht alles im Detail abbilden, weil sie dann so kompliziert zu rechnen werden, dass wir fast keine Vorhersagen mehr damit machen können. Das heißt, man versucht immer ein möglichst einfaches Modell zu haben, das gewisse Dinge eben approximiert oder vereinfacht berechnet, um schnell zu sein, dass es auch eine Usability hat, einfach dieses Modell. Weil wenn ich jetzt nur einen Tag rechnen will für, ich sag mal jetzt eine Nachbarschaft für ein Quartier und ich damit aber auf dem Superrechner mehrere Tage brauche, dann ja, ist das irgendwann nicht mehr so.
Es ist so unattraktiv. Also genau. Warum soll ich wissen, wie das Wetter gestern war, wenn mich interessiert, wie es morgen wird?
Ja, und deswegen sind auch zum Beispiel die physikalischen Modelle, die wir nutzen, das sind auch schon quasi von den physikalischen Modellen sind das schon die schnellsten. Und das heißt, die vereinfachen schon sehr viel. Und dann wird natürlich immer geguckt, okay, wie können wir das Modell besser machen, ohne es so viel komplizierter zu machen? Und das ist häufig gar nicht so einfach, weil man dann natürlich die ganz komplexen Prozesse vereinfacht darstellen will und dann gilt es halt da immer, einen Trade-off zu finden.
Was sind diese ganz komplexen Prozesse? Also wo stoßt ihr regelmäßig an eure Grenzen?
Also wie gesagt, wir wenden diese Modelle ja nur an und trainieren uns die KI damit.
Ja, stimmt.
Aber
wo müsst ihr die Physiker immer wieder auf ihre Begrenztheit hinweisen? So muss ich es formulieren.
Also letztlich ist einfach, ist die Stadt mit ihrer gebauten Umwelt so heterogen, dass es unfassbar schwierig ist, das adäquat abzubilden. Allein schon nur in den Eingangsdaten. Jedes Haus ist anders gebaut. Also je nachdem, was für ein Baujahr das hat, sind das unterschiedliche Materialien. All diese Materialien haben unterschiedliche Kapazitäten, wie sie Wärme speichern können, wie sie Strahlung reflektieren und so weiter und so fort. Das heißt, wenn ich das für jedes Haus machen möchte, wäre schon mal fast unmöglich, das korrekt zu klassifizieren für jedes Haus in der Stadt, also die quasi nur die Baumaterialien.
Und dann hast du noch nicht die Ausrichtung des Gebäudes.
Und dann geht es weiter, dass ich ja eigentlich sagen müsste, okay, dann muss ich jede Fassade von einem Haus, das unterschiedliche Materialien hat, die haben eine andere Wärmeleitfähigkeit, eine andere Emissivität, also wie sie Wärme abstrahlen und so weiter, müsste ich einzeln rechnen.
Du müsstest und dann wissen, muss ich gucken, in welcher Farbe jedes Haus gestrichen ist sogar.
Genau, ne? Und dazu dann weiterkommt, wann um wie viel Uhr scheint Sonne drauf, dass sich diese Wand, dieses Dach so und so stark erwärmt. Wie lang speichert sich da drin die Wärme und so weiter. Und dann geht es natürlich weiter, kann man sagen, okay, dann haben wir verschiedene Stadtbäume. Die haben eine verschiedene Kühlfähigkeit, das heißt so, dass sie haben ein verschieden dichtes Blätterdach. Und all das zu berücksichtigen und erstmal gibt es eigentlich gar nicht diese Inputdaten. Und zweitens, wenn man diese ganzen Inputdaten hätte, aber das so perfekt zu berücksichtigen, das wäre einfach zu kompliziert und nicht unbedingt zielführend, weil dann hätte man vielleicht die perfekte Vorhersage, würde sehr lange dafür rechnen und wäre dann um ein halbes Grad genauer. Man kann natürlich auch sagen, naja, ob jetzt ein Baum, ob es eine Linde oder ein Buche ist, wir sagen jetzt einfach mal, der beschattet. Ist sehr vereinfacht und ja, aber wie gesagt, die Frage ist halt, was für eine Komplexität ist angebracht und brauchen wir überhaupt?
Und woher würdest du diese Daten dann überhaupt bekommen? Das müsstest du ja dann in einem irgendwie flächendeckenden einjährigen Citizen Science Projekt wahrscheinlich machen. Fotografieren Sie mal aus allen Fenstern Ihres Gebäudes raus und messen Sie eine Woche lang Temperatur, Wind und Luftfeuchtigkeit. Ne?
Ja.
Macht ihr sowas? Weil das ist ja eigentlich ideal für Citizen Science.
Machen wir jetzt nicht. Es gibt Citizen Science Projekte, wir haben da jetzt bisher nichts gemacht, weil eben, wenn wir vom thermischen Komfort reden, dann ist das ist relativ kompliziert zu messen. Das heißt, so diese dreidimensionale Strahlung, das heißt nicht nur die Sonnenstrahlung, auch Reflexion von Gebäuden, aber auch die Wärmeabstrahlung von Gebäuden, das zu messen ist relativ kompliziert und das ist nicht ganz so, kam jetzt nicht einfach mit einem, ich sag mal, Low-Cost-Sensor machen, dass man da jetzt ein Citizen-Science-Projekt draus machen kann.
IKEA-Wetterstation.
Also. Genau, das ist, ja. Also für Lufttemperatur geht das natürlich problemlos. Mhm. Da gibt es auch einige Projekte dazu, aber wenn man jetzt Wind und wirklich, ich sag mal, die dreidimensionale Strahlungsumgebung messen will, ist das etwas komplizierter.
Ihr guckt euch das Stadtklima an. Warum guckt ihr euch nicht das Landklima an? Ist das uninteressant oder ist es einfach der Job einer anderen Gruppe?
Nee, das ist nicht uninteressant. Also auch außerhalb der Stadt haben wir mikroklimatische Verhältnisse, die auf kurzen Distanzen sehr unterschiedlich sein können. Also ich meine, wenn man mal schaut, wo Weinbau betrieben wird und wo nicht, dann sieht man auch, dass man häufig eben, wenn man im Rheintal unterwegs ist, an den Hängen vom Schwarzwald, Pfälzerwald, Vogesen, wird Wein angebaut und unten im Tal eher nicht. Und das ist, weil wir unten im Tal häufiger im Frühjahr noch Frost haben. An den Hängen nicht. Das heißt, das sind auch kleinräumige Variabilität des Klimas. Das haben wir auf dem Land genauso wie in der Stadt. Jetzt ist aber die Sache, dass wir uns ja vor allem mit Hitze beschäftigen. Und die Stadt durch ihre gebaute Umwelt, das heißt durch den vielen Einsatz von Gestein, von Beton und so weiter und dann auch die dreidimensionale Umwelt, das heißt, wir haben sehr viele Flächen aus Beton und Stein. Man hat einfach ganz andere thermische Eigenschaften, sodass wir da eben deutlich höhere Lufttemperaturen messen, vor allem nachts. Das ist eben dieser Effekt der städtischen Wärmeinsel. Und deswegen ist es so viel interessanter, dass wir die Stadt so machen, weil wir da ganz andere Belastungswerte haben wie auf dem Land. Weil da kühlt es nachts deutlich besser aus, weil ich eben mehr natürliche Flächen, mehr Wasser und so weiter habe.
Was ist der Wärmeinsel-Effekt?
Der Wärmeinsel-Effekt ist im Endeffekt der Effekt, dass die Städte mehr aufheizen als das Umland.
Und damit dann das Umland aufheizen?
Bis zum gewissen Grad, angrenzend ja, aber nicht so stark. Also der Effekt reicht nicht so weit über die Stadt hinaus. Das heißt, durch einfach diese ganzen Strukturen, die ich in der Stadt habe, dreidimensionale Gebäude aus Beton, Stein und so weiter, heizt sich die Stadt mehr auf. Und vor allem nachts kann das bis zu 10 Grad Unterschied haben.
10?
10 Grad, ja. Also 10 Grad sind selten, aber 7, 8 Grad ist sehr häufig. Und das haben wir auch in Freiburg. Und Freiburg ist keine so Großstadt wie jetzt Berlin oder so. Also das heißt, der Effekt, der kommt ziemlich schnell auch schon in mittelgroßen Städten. Und das ist einfach das Problem, dass nachts Städte nicht abkühlen. Und wenn man jetzt zum Beispiel Klimaprojektionen für das Mitte, Ende des Jahrhunderts anschaut, für den Oberrheingraben, dann sehen wir, dass wir im Mittel flächendeckend 20 bis 25 Tropennächte haben werden. Momentan haben wir eine bis zwei.
Was heißt Tropennacht?
Und eine Tropennacht ist eine Mindestlufttemperatur von über 20 Grad. Das heißt, nachts fällt die Lufttemperatur nicht unter 20 Grad Celsius. Und in der Stadt Freiburg, mit dem Messnetz, das es da gibt, konnte man schon sehen, okay, wir haben in der Stadt jetzt schon 25 Tropennächte. Das heißt, das nächtliche Klima heute ist in der Stadt jetzt schon so, wie wir es in 50, 60 Jahren überall haben werden. Und dann ist natürlich in der Stadt in 50, 60 Jahren nochmal wärmer. Das ist so ziemlich gut zum Veranschaulichen, wie warm, wie heiß Städte nachts sein können, aber auch, wie stark der Klimawandel werden kann. Also, weil wenn man in der Stadt lebt, dann weiß man, wie warm es nachts sein kann. Und da haben wir eben das Problem der städtischen Wärmeinsel und das kann man nur bedingt vermindern, weil wir nicht einfach Häuser abreißen können, Straßen entsiegeln können und. Wir haben
riesige Ventilatoren aufstellen. Ja.
Die gebaute Umwelt, ja. Ja, auch vielleicht eine Möglichkeit, genau. Und da haben wir eben die Wahl, oder nicht die Wahl, aber wir müssen unsere Städte eben mehr begrünen und eben schauen, dass wir auch vor allem die Ventilation der Stadt aufrechterhalten. Das heißt, wenn wir irgendwo Frischluft schneißen haben, dass wir die nicht zubauen und so weiter. Genau, das ist eben der Effekt der städtischen Wärmeinsel.
Was ist eigentlich das Ziel Forschung? Also gibt es einen Punkt, an dem die Modelle gut genug sind, um ja, dauerhaft damit zu arbeiten?
Ja, auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall auch ein Ziel unserer Forschung. Und wenn wir darüber hinausgehen, das heißt, wenn wir die Modelle so weit haben, dass wir sagen, wir vertrauen ihnen, dass wir sie wirklich auf ganz diverse Stadtdatensätze anwenden können, dann ist natürlich auch das Ziel, bessere Daten, detailliertere Daten für die Städte bereitzustellen. Weil bisher ist es so, dass Städte oder dass jetzt seit der letzten Bundesregierung müssen Bundesländer und auch Großstädte müssen ja Hitzeaktionspläne ausarbeiten. Und man braucht natürlich auch für jeden Hitzeaktionsplan eine, ich sag mal, physikalische Karte mit der eigentlichen Belastung. Also wenn ich nicht weiß, wo, wie stark die Belastung ist, dann ist es natürlich auch schwierig, irgendwelche Aktionen zu planen, wenn es dann soweit kommt.
Man braucht eine gemeinsame Realität, über die man dann Politik machen kann überhaupt.
Genau, und bisher ist es sehr schwierig, da an verlässliche Daten zu kommen. Natürlich gibt es Daten und es gibt auch Dienstleister, die solche Daten bereitstellen. Aber das Ziel von uns ist ja im Endeffekt, dass wir mit unserer Forschung am Schluss ein Produkt erstellen können, das dann auch von den Städten auch kostenfrei genutzt werden kann.
Wie weit seid ihr davon entfernt?
Ja, es ist nicht, wie ich gerade gesagt habe, aufgrund der Komplexität von Städten und auch nicht nur Städten, sondern generell vom Mikroklima ist es nicht ganz einfach. Weil zum Beispiel in Freiburg haben wir ganz andere Bedingungen durch die Nähe zum Schwarzwald, wie wir sie schon wieder in Karlsruhe haben, obwohl das nicht weit weg ist. Und das heißt, da jetzt ein allgemeingültiges Modell zu entwickeln, ist nicht ganz trivial, dass man einfach auf alles draufschmeißen kann, sagen, so, hier, habt ihr alle Informationen, die ihr benötigt.
Was sind denn eigentlich so Anwendungsfälle eures Modells? Also Hitzeaktionsplan, das ist ja am Ende wahrscheinlich auch wieder eine politische Aushandlungsfrage. Aber also könnt ihr theoretisch so Sachen sagen wie, bau nicht dort, bau hier?
Ja. Also das wäre kein Problem. Man könnte im Endeffekt, was man auch sehr gut machen kann, ist, dass man verschiedene Szenarien durchgeht, wenn man nachverdichtet, dass man sagt, okay, wenn wir hier mehr Gebäude bauen, wenn wir hier Vegetation wegnehmen, wenn wir hier entsiegeln, wenn wir hier neue Bäume pflanzen, was hat das für Auswirkungen? Im Endeffekt geht es ganz stark um die Klimaanpassung. Weil mit dem Klimawandel ist einfach das Problem, dass unsere Städte noch heißer werden. Also sie sind ja jetzt schon heißer wie das Umland, aber das steigt eigentlich ziemlich gleich an. Ist es einfach, müssen wir die Städte besser schützen vor Hitze? Und das ist eine sehr komplizierte Angelegenheit, weil, wie ich bereits sagte, jede Stadt ist anders. Und dazu kann eine Stadt ja auch immer nur im öffentlichen Raum was verändern. Sie kann ja nicht zu privat oder zu Menschen gehen, die ein Haus in der Stadt haben und sagen so, und wir reißen jetzt euren Hinterhof auf und entsiegeln den. Und im öffentlichen Bereich entsiegeln ist schwierig, weil wir brauchen ja auch Flächen für den Verkehr. Wir brauchen, also und Bäume pflanzen ist auch schwierig, weil dann habe ich da Straßenbahnleitungen und so weiter und so fort. Also das heißt, da ist es sehr hilfreich, wenn man sehr detaillierte Karten hat, um dann vielleicht auch die optimalen Anpassungswege zu finden, die mit, ich sag mal, auch geringem Aufwand erreichbar sind. Weil es ist auch nicht günstig, die Stadt umzubauen, sage ich mal.
Ich lebe selber in Berlin und wir haben hier eine sehr interessante Freifläche, und zwar den ehemaligen Flughafen Tempelhof. Der liegt relativ mittig in der Stadt. Und da gibt es seit 10 Jahren gibt es die Diskussion, sollen wir den bebauen, sollen wir den nicht bebauen, sollen wir am Rand was bauen, sollen wir da Bäume hinpflanzen, sollen wir einen Teich hin, was auch immer. Habt ihr schon mal Berlin gerechnet?
Nein.
Wärt ihr in der Lage zu sagen, wenn ihr das dahin baut, dann wird sich das Stadtklima so verändern?
Ja, das können wir.
Ja, warum fragen die euch denn nicht?
Ja, die Sache ist ein bisschen auch die, wir bräuchten ja quasi dreidimensionale Modelle der potenziellen Bebauung. Und jetzt bin ich Umweltmeteorologe, aber kein Architekt oder Landschaftsplaner. Das heißt, ich könnte da jetzt irgendwie in irgendeine Anordnung Häuser reinsetzen. Ob das realistisch ist oder nicht, weiß ich im Endeffekt ja gar nicht. Das heißt, wenn es zum Beispiel konkrete Planungen gibt für einen neuen Stadtteil oder für eine neue Bebauung und wir haben die Daten, dann können wir das natürlich rechnen und können sagen, okay, das sind die Unterschiede vorher, nachher?
Es gibt tatsächlich gerade, also es ist Anfang Juni 2026, es gibt einen neuen Bebauungsvorschlag von einem Architektenkonsortium. Wenn die dir ihre Modelle geben würden, wenn die sagen, so soll das aussehen, was wir uns vorstellen, wie lange bräuchtest du, um Berlin eine Antwort zu geben, ob das eine gute Idee ist oder nicht?
Das kommt immer drauf an, wie die Daten, die, wie gesagt, die 3D-Daten der Stadt, in was für einem Zustand wir die kriegen. Also inwieweit müssen wir die aufbereiten für unser Modell und so weiter? Wo gibt es Datenlücken? Also weil der größte Aufwand, den wir betreiben, ist eigentlich adäquate und korrekte Geodaten zu beschaffen und diese zu prozessieren. Das Modell an sich, wenn wir alle Daten haben, das braucht wenige Stunden. Also das ist gar kein Problem. Es handelt sich vor allem um die Geodaten, sage ich mal. Wenn es die so gibt und uns die jemand bereitstellt, dann ist es natürlich, wäre das kein Problem, das mal zu rechnen.
Von welchen Städten gibt es denn eigentlich oder habt ihr vielleicht sogar gute Geodaten?
Also im Endeffekt haben alle deutschen Großstädte sehr gute Geodaten, aber auch da ist es so, dass die nicht immer mit den gleichen Methoden erhoben wurden. Das heißt, da gibt es dann wieder Unterschiede in der Datenqualität. Und jetzt sind wir da eher pragmatisch und sagen, wenn jetzt die Messung von der Höhe von Häusern jetzt einen halben oder 20 Zentimeter höher oder tiefer ist, ist das nicht ganz so wichtig, weil es geht ja, ob das jetzt 16,50 Meter oder 16,70 Meter sind, ist nicht ganz so wichtig für jetzt die Berechnung. Natürlich ist es besser, wenn wir genaue Daten haben, aber ja.
Wie geht ihr da vor? Ruft ihr da im Rathaus an und sagt, hier, gib mal Geodaten?
Nee, im Endeffekt gibt's die online auf Online-Portalen der Städten meistens. Und je nachdem, manchmal haben sie Restriktionen und dann kann man einfach der Stadt eine E-Mail schreiben und kann mit denen reden, ob man die Daten haben kann. Aber mittlerweile alle Städte, die wir im letzten Jahr uns angeschaut haben, konnten wir die Daten kostenfrei einfach runterladen. Also da sind wir auch in einer ziemlich glücklichen Situation in Deutschland. Das ist nicht überall so.
Wie wählt ihr aus, welche Stadt ihr als nächstes rechnet?
Bisher hatten wir das Modell ja nur anhand Freiburg trainiert, getestet, validiert. Andere Einzelstädte wurden in Deutschland auch schon gerechnet von Masterstudierenden, quasi im Rahmen einer Abschlussarbeit. Und da haben wir dann natürlich geschaut, dass wir Städte auswählen, die eine ähnliche gebaute Umwelt haben, sage ich mal, wie jetzt Freiburg. Ja, und das war aber auch eher zu Testzwecken, inwieweit können wir denn in andere Städte gehen mit unserem Modell. Wie gesagt, jetzt haben wir das nachtrainiert und ich denke, dann können wir eigentlich guten Gewissen alle deutschen Städte könnten wir dann rechnen, ja.
Nur aus Freiburg und Karlsruhe?
Nee, das Nachtrainieren haben wir hauptsächlich in Paris gemacht tatsächlich.
Okay. Warum Paris?
Also Paris ist eine Stadt, die, wenn man jetzt so aus stadtmorphologischer Sicht, also das heißt, wenn man einfach mal guckt, was gibt es für Bebauungstypen, hat Paris alles. Also Paris, die Innenstadt Paris, ist die mit am dicht bebautesten und am dichtesten bevölkerten Stadt der Welt. Wird man gar nicht denken, weil es gar nicht so viele Hochhäuser sind, aber es ist einfach unfassbar dicht. Jeder Hinterhof ist bebaut. Man hat einen großen Fluss, man hat einen Finanzdistrikt mit Hochhäusern, also es gibt große Parks, es gibt innerstädtisch auch nicht nur offene Parks, sondern auch mit viel Bäumen. Das heißt, letztlich bietet diese Stadt alles, was wir in Zentraleuropa haben an Stadtstrukturen. Und wenn wir dort trainieren, dann können wir das quasi anwenden auf ganz.
Also du kannst aus Paris letztlich Berlin und München ableiten dann.
Ja.
Aber in München stehen Berge.
Ja, da kommen wir wieder zum nächsten, also zu dem Thema, wo ich auch schon sagte, also jede Stadt ist anders. Also die Sache, inwieweit München jetzt noch vom Alpenvorland beeinflusst wird, das Klima, weiß ich jetzt, kann ich nichts zu sagen, aber da wird es auf jeden Fall Einflüsse geben. Und das ist einfach, man muss auch immer das Klima außenrum betrachten. Also wenn ich korrekt das Klima oder die Belastung auf einem Meter rechnen will in der Stadt, muss ich auch immer im großen Außenrum eigentlich das Wetter betrachten. Also das heißt, auch im Schwarzwald in Freiburg kann ich nicht einfach nur in einem Quartier jetzt was rechnen, sondern ich muss eigentlich die Großwetterlage betrachten, inwieweit, was für eine Rolle spielt der Schwarzwald, vor allem nachts, wenn wir Kaltluftabflüsse haben, ist, ja, spielt immer mit rein. Das heißt, einfach nur eine Stadt wo es topfeben ist und wir keinen Einfluss von Meer oder von Bergen oder was auch immer haben, wird es uns sehr viel einfacher machen. Meistens ist es aber nicht so. Also ja, wie gesagt, wenn man da in Stuttgart denkt, dass so eine Kessel-Tallage hat,
ich schlage Berlin vor, Ganze. Wir haben ein plattes Land, was im Wesentlichen versandet ist um uns herum.
Ja, ja, das stimmt. Berlin ist ganz praktisch, aber auch da gibt es große Seen außenrum. Also und das hat auch wieder einen Einfluss. Ja. Und also es ist, da ist einfach jede Stadt anders und das macht es aber auch sehr spannend.
Was für Erkenntnisse ziehst du aus deiner Arbeit? Weil du bist das ja so eine Gratwanderung, die du da machst, ne? Also eigentlich ist es so eine technisch-wissenschaftliche Sache, die du da machst, aber am Ende hat es ja auch, sag mal, gesellschaftlich-politische Implikationen und die auch für das Individuum, also auch für dich.
Mhm. Ja, das macht ja auch die Arbeit so spannend, weil sie sehr angewandt ist. Also persönlich würde ich jetzt nicht sagen, dass es eine Entscheidung hat oder einen Einfluss auf mich hat. Also natürlich ist schon so, dass ich mir durch den biometeorologischen Hintergrund achtet man vielleicht schon achte ich mittlerweile anders drauf, wie ich an heißen Tagen wann, wo in der Sonne bin und so weiter und merke auch, dass das einen Einfluss hat. Letztlich, was ich aber mit am spannendsten fand, was wir so die letzten Jahre gesehen haben, ist, weil wir eben großflächig gerechnet haben und auch über lange Zeiträume, dass wir in der Stadt einen Mosaik brauchen an verschiedenen Stadtstrukturen. Das heißt, was tagsüber hilft, um die Hitze zu reduzieren, kann nachts gegenteilige Effekte haben, kann die Hitze stauen. Das heißt, wir brauchen tagsüber brauchen wir vor allem Verschattung durch Gebäude, durch Bäume. Es kann auch eine technische Verschattung sein. Also unter einem Sonnensegel ist es auch angenehmer wie neben dran der Sonne, vielleicht nicht so angenehm wie unter einem Baum. Es spielt auch immer die Psyche mit rein, muss man auch so sehen. Und nachts ist aber so, dass wenn ich eine enge Gasse hab, wo noch Bäume drinstehen, dann habe ich eine verminderte Durchlüftung. Das ist zwar am Tag schön, sehr gut beschattet und so weiter. Nachts habe ich aber eine verminderte Durchlüftung und auch die Strahlung kann nicht so entweichen. Das kann sich nicht so gut abkühlen und dann staut sich da die Hitze ein bisschen. Das heißt, idealerweise hätten wir in einer Stadt Freiflächen, die nachts abkühlen können und wo auch quasi die Kaltluft auch in umliegende Gegenhäuser, Straßenschluchten und so weiter diffundieren kann. Und tagsüber brauchen wir vor allem Verschattung und Grün und ja.
Das heißt, um nochmal auf diesen ehemaligen Flugplatz in Berlin zurückzukommen, das Tempelhofer Feld, das ist ja wirklich riesengroß, ist ja, ich weiß gar nicht, 3 Kilometer Ausdehnung in die Richtung. Da stehen sehr wenig Bäume drauf. Das heißt, das ist nicht gut fürs Stadtklima. Tagsüber zumindest. Nachts ist es aber super, dass da praktisch nichts steht, weil einfach die Wärme nach oben, was macht die denn? Die entweicht, nach oben
genau,
entweichen
also,
kann.
Genau, im Endeffekt ist so eine Baumkrone hat auch ist so einen ähnlichen Effekt, wie wenn es nachts bewölkt ist.
Mhm.
Bewölkte Nächte sind in der Regel wärmer oder häufig wärmer wie klare Nächte. Klare Nächte, gerade im Winter, da kann es richtig abkühlen, weil die Abstrahlung kann ungehindert entweichen. Und eine Baumkrone hat einen ähnlichen Effekt. Das heißt, also ich will überhaupt gar nicht sagen, wir brauchen keine Bäume in der Stadt. Das Gegenteil ist der Fall, weil meistens haben wir zu wenig Bäume in den Städten. Es gibt natürlich auch Stadtteile, wo alles voll steht mit Bäumen. Da kann man sagen, ja, wir brauchen hier nicht mehr. Es langt.
Aber fällen würdest du sie nicht?
Nein, auf keinen Fall. Und wenn wir jetzt zum Tempelhofer Feld kommen, da würde ich sagen, wäre es auf jeden Fall wichtig, auch wenn man jetzt sagen würde, man baut das Tempelhofer Feld um und schafft eine andere Parkstruktur, das heißt, man pflanzt auch Bäume, würde ich immer sagen, wir brauchen auf jeden Fall Freiflächen, die abkühlen können. Und das idealerweise auch am Rand, näher zu den Gebäuden. Das heißt, wenn ich Bäume pflanze, dann nicht einmal rundherum, weil dann habe ich auch die kalte Luft, die in der Mitte entsteht, hat dann wieder, sage ich mal, einen weiteren Weg in die umliegenden Quartiere. Deswegen würde ich sagen, wenn man das Tempelhofer Feld neu gestalten sollte, dann wirklich Freiflächen lassen. Ich brauche aber auch Flächen mit, wenn ich sage, ich will, dass das Tempelhofer Feld auch tagsüber gut genutzt werden kann, als einen Naherholungsraum, wo Menschen hingehen können und einen kühlen Ort aufsuchen können, dann brauche ich wahrscheinlich Wasser und auch Bäume. Und dann, wie ich bereits sagte, dann ist eben so ein Mosaik am besten. Wenn ich das jetzt komplett zubauen würde, dann würde ich also natürlich sehr stark was verändern, vor allem nachts.
Wenn du jetzt, also was ja hier immer diskutiert wird, sie nennen es Randbebauung. Das heißt, sie im Grunde ja außenrum Häuser hinstellen, sage ich mal, oder Siedlungen hinstellen. Würden die nicht verhindern, dass der Wind seitwärts weg kann? Also würde nicht alles, was da man da hinstellt, selbst Baumreihen, würden die, das wäre ja dann auch wieder ein Problem.
Ja, das ist also ja ein bisschen das, was ich gerade gesagt habe.
Eigentlich sollte man gar keine Städte bauen.
Ja, das ist das Problem. Wenn wir es kühler haben wollen, genau. Das Problem ist auch, wir können die bestehenden Städte nicht verändern. Wir können nicht einfach sagen, die Häuser kommen weg und hier machen wir jetzt eine Freifläche hin. Das geht
Paris hat es gemacht, ne? Also Osman hat es gemacht damals. Also, ja.
Ja, aber ich glaube, heutzutage wäre das deutlich schwieriger. Was ja auch gut so ist. Nee, deswegen, also das ist ja auch das, was ich sage, wenn wir jetzt zum Beispiel wenn wir beim Tempelhofer Feld bleiben, dann würde ich vermuten, wenn ich da jetzt eine Randbebauung mache, dann sind die momentan am Rand sind, also die Quartiere, die jetzt gerade am Tempelhofer Feld stehen, die würden auf jeden Fall eine Veränderung spüren, weil wenn ich dann auf einmal wieder zwei Häuser, drei, vier Häuserreihen vor mir habe, vor dem Park, dann also so ein Park, das sind auch immer nur, ich sag mal, auch das Tempelhofer Feld kann nur begrenzt in umliegende Quartiere einen Einfluss haben, ausstrahlen. Also das ist jetzt nicht, wenn ich 5 Kilometer weggehe, dann spüre ich das nicht mehr. Aber das sind leider auch nur wenige 100 Meter der Einfluss. Aber wenn ich dann natürlich jetzt ein paar hundert Meter neue Häuser baue, dann sind die Quartiere, die jetzt gerade direkt am Park stehen, werden mit Sicherheit wärmer werden nachts.
Im Grunde ist das ein unauflösbarer Zielkonflikt, ne?
Das ist genau, und das haben wir aber immer in Städten. Wir haben Platzmangel in Städten und Städte, also das ist ja das Nächste. Also so, wenn es jetzt darum geht, bebauen wir das Tempelhofer Feld oder nicht? Und ich als Stadtklimatologe würde sagen, eher schlecht. Aber wenn man dann natürlich auch weiß, okay, es gibt einen Wohnungsmangel, wir haben ganz andere Probleme noch in der Stadt, dann muss man natürlich auch immer ein Trade-off finden. So was. Und wir haben begrenzte Flächen in der Stadt und da muss man eine Lösung finden, die ja also für eine lebenswerte Stadt sorgt und zwar nicht nur im, sag mal, im Klimabereich, aber auch für alle, auch dass es bezahlbaren Wohnraum gibt, dass es öffentliche Räume gibt, die für alle zugänglich sind, die ja, Mobilität muss man berücksichtigen. Also es ist ja vieles.
Wir hatten es vorhin mit den städtischen Wärmeinseln. Mein Problem ist, also wenn man mit Menschen, die sich mit Klimawandel beschäftigen, mit die das machen, was du machst, wenn man die fragt, wie wird's denn? Wie wird denn das Wetter? Also die Antworten, die man bekommt, sind immer recht schwammig, weil kann ich auch verstehen, weil es ist Wissenschaft, wir haben keine endgültigen Antworten und es wird immer in so Korridoren geantwortet. Also wenn ich frage, wie lebe ich denn hier? Also wie ist denn das Wetter hier in Berlin in 10 Jahren, sagen wir mal, dann kriege ich eine Antwort, mit der ich praktisch nichts anzufangen weiß. Dann weiß ich nicht, kaufe ich mir eine Klimaanlage oder kaufe ich mir keine Klimaanlage. Könntet ihr da am Institut diese Frage so präzise beantworten, dass ich für mich auch Handlungsoptionen unmittelbar ableiten kann?
Schwierig.
Also könnt ihr diesen Korridor verengen, ne? Also es ist halt, wenn ich so mit Stefan Rahmstorff vom PIK in Potsdam rede, dann sagt er, ja, also könnte bis dahin, könnte dies, könnte das. Aber ob jetzt Berlin überschwemmt wird oder nicht, das kann mir keiner sagen.
Das,
wahrscheinlich wird es ja nicht überschwemmt.
Wahrscheinlich, ja. Nee, letztlich ist ja so, dass wir, wenn du mit Stefan Rahmstorff redest und er über Klimaprojektion redet, nutzen wir genau die Klimaprojektionen, die eben teilweise auch produzieren und die Simulation von denen nutzen wir als Input. Und diese Simulationen haben ja Unsicherheiten. Und das heißt, wir propagieren diese Unsicherheit nur weiter nach unten. Aber das heißt nicht, dass wir auf einmal präzisere Aussagen treffen können, was in Zukunft sein wird. Was wir sagen können, ist mit ziemlicher Genauigkeit, wenn wir die Stadt so und so verändern, hat das unter Gleichbleiben meteorologischen Einflüssen den und den Effekt. Es wird so und so viel wärmer oder kühler. Aber da Klimaprojektionen, wie gesagt, eben sehr variabel sind und das auch nicht, wir wissen nicht, was in 15, 20 Jahren ist, auch bezüglich weiteren Emissionen und so weiter, auf was für einen Pfad wir uns da bewegen, können wir nicht auf einmal sagen, okay, im Globalen haben wir so große Unsicherheiten, aber jetzt auf dem Meter können wir die eigentlich rausrechnen. Das können wir leider auch nicht.
Das heißt, die Frage, wie warm wird es hier in Berlin in 10, 15, 20 Jahren sein, kannst du mir nicht beantworten, aber du kannst mir beantworten, dass es garantiert wärmer werden wird.
Es wird garantiert wärmer, ja. Die kann ich dir so beantworten.
Es sei denn, die nordatlantische Umwälzung verabschiedet sich, aber das ist nochmal ein anderes Thema, ja.
Das und dann weiß ich auch nicht, ob es angenehmer wird, ehrlich gesagt.
Irgendwann zwischendurch hast du gesagt, wie wir unsere Städte schützen. Das ist das Thema Klimaanpassung. Gerade hast du mir gesagt, im Grunde wissen wir gar nicht, was passiert, außer dass es wärmer wird. Lässt sich, das ist ja auch wieder so ein Zielkonflikt irgendwie. Ich weiß nicht, was passiert, aber ich muss darauf hinarbeiten, dass es passiert. Wie passt da Klimaanpassung rein?
Ja, zuerst mal, also dass wir gar nicht wissen, wie viel wärmer es wird, ist ja also auch, stimmt das ja auch nicht. Also wir haben ja schon einen Korridor, in dem wir uns bewegen, wo wir schon sagen können, ja, wahrscheinlich läuft es darauf hinaus mit so einer Unsicherheit. Aber genau, das heißt, wenn wir das so sehen, dann müssen wir unsere Städte anpassen an den Klimawandel. Und das geht natürlich, die Stadt kann dann nur im öffentlichen Raum was tun. Das heißt, sie kann Bäume pflanzen, entsiegeln, aber immer mit auch einem Konflikt, mit einem Nutzungskonflikt. Und wir rechnen eigentlich nur draußen. Also so, das heißt, wir rechnen nicht in Innenräumen. Aber der Mensch hält sich ja eigentlich einen Großteil des Tages in Innenräumen auf. Das heißt, selbst wenn ich die Außenräume optimiere, heißt das noch nicht so viel für die Innenräume. Und in Deutschland haben wir einen sehr großen Altbaubestand, die sehr schlecht gedämmt sind. Und das ist im Endeffekt im Winter ein Problem, weil wenn wir eine Wärmewende wollen, wenn wir nachhaltig heizen wollen, dann müssen wir Gebäude dämmen, wir müssen das alles umstellen. Und im Sommer ist es ein Problem, weil die Gebäude sehr schnell und sehr stark aufheizen. Und wenn ich sie kühlen wollen würde mit Klimaanlagen, wäre das auch sehr energieintensiv.
Und ich würde die Stadt weiter aufheizen, weil ich habe Abwärme aus allen Wohnungen.
Genau, und da haben wir ein Problem in Deutschland. Wir wollen in Deutschland keine Klimaanlagen, weil wir eben der Effekt, das ist ein Wärmetauscher, ich heiz eigentlich die Stadt noch mehr auf und das kann auch bis zu 1-2 Grad Celsius ausmachen, also auch ziemlich viel. Aber trotzdem muss ich eigentlich dafür sorgen, dass die Bevölkerung einen kühlen Lebensort hat. Also, weil über Wochen, Hitze über Wochen, das ist körperlich sehr, sehr anstrengend. Also wenn ich eben Hitzestress habe, dann ist das eine Stresssituation für den Körper. Und wenn ich das mal tagsüber für 2-3 Stunden habe, ist das okay, wenn ich das mal ein paar Stunden habe. Aber wenn ich das über Wochen habe, weil es auf meiner Arbeit warm ist, weil es bei mir zu Hause warm ist und mein Körper sich quasi nicht regenerieren kann, dann habe ich ein Problem. Und das wirkt sich auf meine Gesundheit, auf meine Produktivität und so weiter aus. Das heißt, wenn wir Städte anpassen wollen an den Klimawandel, dann müssen wir viel mehr vermehrt darüber reden, dass wir vor allem den Gebäudebestand auch anpassen müssen. Wir können nicht nur einfach mehr Bäume pflanzen, weil wir den städtischen Wärmeinsel-Effekt, den können wir zwar verringern, aber wir können den nicht nivellieren. Wir können nicht die Stadt auf einmal auf einem gleichen Temperaturniveau wie das ländliche Umland haben. Und mit einem wärmeren Klima heißt es, die Städte werden heißer. Auch wenn wir jetzt eine perfekte Klimaanpassung im öffentlichen Raum haben, wird die Stadt heißer werden. Das heißt, wir müssen uns Gedanken machen, was ist mit Innenräumen und also vor allem für vulnerable Gruppen. Und da sehe ich in Deutschland auf jeden Fall noch Bedarf, dass wir da auch mehr drüber reden und uns Gedanken machen.
Wir haben ein Erkenntnisproblem da auch, oder? Also das ist ja überhaupt noch nicht angedeutet. So habe ich darüber selber noch nie nachgedacht, obwohl ich seit über 10 Jahren solche Sendungen hier mache.
Genau, also letztlich ist es ja so, dass wir in den Innenräumen sind und wenn die immer wärmer werden, haben wir ein Problem. Und wir wollen keine Klimaanlagen in Deutschland, auch aus zusätzlichen Emissionsgründen. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, an heißen Sommertagen mit viel Sonne habe ich in der Regel in Deutschland einen Überschuss an Strom durch PV. Wenn ich mein Balkonkraftwerk habe und eine Klimaanlage, also ist das natürlich...
Aber trotzdem heizt es die Umwelt auch.
Genau, natürlich. Also absolut, absolut.
Das heißt, im Grunde muss ich es ja sogar noch kleiner skalieren. Also wenn ich über Klimaanpassung nachdenke, dann muss ich nicht nur über meine Stadt nachdenken, über mein Gebäude nachdenken, sondern ich muss auch über mich persönlich nachdenken. Wie gehe ich eigentlich damit um? Ziehe ich vielleicht für 2 Monate im Sommer, wenn es in der Stadt eigentlich nicht mehr erträglich ist, für mich ziehe ich irgendwo anders hin? Zelte ich dann vor der Stadt oder irgendwie sowas?
Absolut. Und ich meine, das ist in Südeuropa gang und gäbe. Also in vielen Großstädten in Südeuropa ziehen die Menschen im Sommer für 2 Monate raus. Und das sind alles Dinge. Und auch, wie gehen wir damit um in Zukunft in Städten, wenn es so heiß ist? brauchen wir mittags eine Siesta? Also so, und also es sind viele Dinge, wo man sich einfach Gedanken machen sollte, weil es wird heißer werden und wir können nicht das einfach nivellieren. Wir können nicht in einem heißer werdenden Klima durch kluge Anpassungen im öffentlichen Raum Städte kühlen. Sie werden trotzdem heißer. Und wenn wir nochmal zurückkommen auf die Gebäude, ist es so, wenn ich eine effektive Wärmedämmung habe, dann habe ich damit ja auch eine bessere, ich sag mal, kühle Dämmung. Also ich habe einfach ein gut gedämmtes Haus, also Neubauten. Ich meine, man kennt es vielleicht, wenn man mal im Altbau, Neubau war während einer Hitzewelle, sind viel kühler, ohne dass ich da eine Klimaanlage habe. Das heißt, eigentlich die Wärmewende sollte vielleicht auch so gedacht werden, okay, das ist nicht nur eine Wärmewende, sondern das ist eigentlich auch zukünftig für ein kühleres Klima in Innenräumen. Und das ist was, wo ich denke, ist Klimaanpassung, wird noch gar nicht so viel drüber geredet. Auch wir, unsere Forschung tut sich bisher nur auf die Außenräume fokussieren. Also es gibt natürlich auch Forschung für Innenräume, aber wie ich vorhin auch schon gesagt hatte, ist die Sache sehr kompliziert, weil wann ist das Haus gebaut, was für Materialien habe ich, hat das Haus Rollläden oder nicht?
Wie oft habe ich das Fenster offen?
Genau, und dann kommt nämlich nicht nur die Bausubstanz, sondern das Verhalten der Menschen mit rein und das macht es sehr kompliziert, aber nicht weniger wichtig.
Ferdinand Briegel, vielen Dank.
Gerne.